ARD. Falls das hier nicht euer Erstkontakt mit dem Flexikon ist, dann wisst ihr ja, ihr seid hier mit einer Frau verbunden, also mit mir zumindest, die sich zum Beispiel nicht dazu durchringen kann, ihr Wohnzimmer in Eierschale zu streichen oder in Alabasterweiß. Das finde ich zu wild, das ist mir zu gewagt. Ich verzweifle auch an so Entscheidungen, Heringshappen, Zwiebel oder Dill. Das ist beides so lecker. Ich gebe auf, wenn es einen zweiten Parkplatz gibt, der frei ist, weil dann denke ich, oh, wo ist später vielleicht noch Schatten? Da kann ich mich nicht entscheiden. Also wir können die Problematik auf eine kurze Formel bringen. Ich bin jemand, der sich wirklich ganz beschissen entscheiden kann. Einige Entscheidungen übernimmt ja das Schicksal, andere meine Mutter, lieben Dank. Aber die Frage, Kinder oder nicht, die habe ich mir vorsichtshalber einfach gar nicht erst gestellt. Es ist, glaube ich, zu meinem Besten gewesen.
Naja, es gab ja Zeiten, da war das überhaupt kein Thema, da waren die Weichen gestellt. Da hat man als Frau irgendwie die Schule abgeschlossen und dann irgendwas gelernt und dann hat man zügig dem Uterus Beschäftigung gegeben. Und gerade leben wir in diesem sehr, wahrscheinlich auch nur sehr kleinen historischen Zeitfenster, in dem wir die Wahl haben. Weiß Gott auch nicht überall, aber hier in Mitteleuropa. Und das ist ja auch schön, dass wir mit unserem Leben machen können, was wir wollen. Aber das macht die Entscheidung ja nicht leichter. Also es gibt ziemlich viel Mumfluencer-Content. Da entsteht der Eindruck, Elternschaft, das ist eine lose Aneinanderreihung von Vanlife.
Und Vanlife.
Vanlife mit Liebe, geschrotetem Gerstebrei, beigen Babys und dritten Geburtstagen. Wer will in so einem Club, wo jeder Tag einfach nur schön ist, nicht Mitglied sein, frage ich euch. Aber ihr kennt uns, wir stürzen uns mit Vergnügen auch ins Darknet der Familienplanung.
Guck mal, so Captain Sharky Sonnenschutz an den Seitenfenstern vom Kombi.
Herrlich.
Das wäre für mich zum Beispiel schon mal ein Argument gegen Kinder. Aber Tiefkühl-Chicken-Dinos kaufen, ohne sich dabei beobachtet zu fühlen, das wäre für mich ein Pro-Argument für Kinder. So, Folge geht los.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Mit Steffi Banowski und Anna Radatz. Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR und den findet ihr in ARD Sounds, formerly known as ARD Audiothek, aber es gab einen kleinen geilen Glow-Up und jetzt ist es ARD Sounds.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, viel zu selten gestellte, manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir heute beantworten mit Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Kinder. Ist das wirklich was für mich? Und bei dem Thema sind wir, glaube ich, wie ein gut gecastetes Morningshow-Duo. Wir besetzen qua Lebenslauf unterschiedliche Positionen. Eine hat Kinder, die andere nicht.
Du magst lieber Nutella mit Butter drunter.
Oh Gott!
Solche Fragen werden doch gestellt. Absolut. In Morningshows. Mhm. Also ich fühle mich bei dieser Frage ein bisschen, als würde ich bei einem Fußballspiel mit einem Bänderriss von einer Auswechselbank zugucken, wissend, ich werde wohl nicht eingewechselt, denn ich habe ja einen Bänderriss und auch gar kein Interesse an Fußball. So geht es mir ein bisschen.
Hast du auch kein Interesse an der Fragestellung?
Doch, ich habe Interesse an der Fragestellung, weil ich weiß, dass es bei so vielen Menschen in meinem Umfeld Thema ist und Thema war. Also ist jetzt bei mir nicht so ein Thema, aber bei anderen, da will man ja auch helfend zur Seite stehen.
Mal einen guten Tipp geben, da freuen sich auch gerade junge Mütter.
Ich finde Kinder ja auch super. Ich habe nur schon sehr früh in meinem Leben entschlossen, dass ich keine Kinder kriegen will. Und dann kam noch so eine schwere Autoimmunkrankheit passenderweise on top. Da hatte sich das Thema dann sowieso vollumfänglich erledigt. Deshalb war ich in meinem Leben ehrlicherweise nie an dem Punkt, mich mit der Frage auseinanderzusetzen. Aber ich finde das Thema trotzdem spannend. Ich werde mich neutral beteiligen. Also bei unserer Folge, in der es um Camping in der Wildnis ging, wusste ich auch, dass ich mich danach nicht 3 Wochen ohne Handy und Toilettenpapier im Schwarzwald aussetzen lassen werde. Aber ich habe trotzdem mit einem enormen Erkenntnisgewinn bin ich da rausgegangen. Und das habe ich mir auch vorgenommen.
Na guck mal, zum Beispiel in der Wildnis kacken ist ja auch so ein Thema, was mit Kinderkriegen Hand in Hand geht.
Stimmt. Kommen
wir vielleicht später noch drauf.
Könnt ihr die Folge nochmal hören?
Also ich habe ja Kinder, aber dieser Umstand wird mich nicht in die Position drängen, hier ein flammendes Plädoyer zu halten, gefälligst mir
euch
gleich
zu tun.
Ne? Mhm. Mit eurem Samen neues Leben in die Welt zu pflanzen. Könnte sein, dass mir auch der ein oder andere Warnhinweis zum Thema Kinder im Laufe dieser Folge entfleucht.
Ich habe mich wegen fehlender persönlicher Betroffenheit aber sehr überambitioniert ins Thema eingelesen und ich habe einen Artikel, aus dem irgendwie am meisten hängen geblieben ist. Achtung, Highlight-Quelle, Steffi, mhm. Apothekenumschau.
Ja, klar.
Den würde ich euch zum einen gerne in die Shownotes verlinken. Und
aber sag mal, war die denn da? Weil das Problem an der Apothekenumschau ist ja immer, wenn man dann kommt in die Apotheke und dann kauft
online.
Man ein paar Zäpfchen.
Ach so. War ein Online-Artikel.
Und dann ist sie immer schon weg.
Nee, also online ist sie immer verfügbar.
Das ist doch gut.
Wir machen keine Werbung für die Apothekenumschau.
Ach, nein.
Beruhigt euch, aber ich packe euch natürlich den trotzdem. Stimmt. holt sie euch, solange es sie gibt. Ich packe euch den Artikel in die Shownotes, aber ich würde gerne ein paar dieser Recherchen der Kolleginnen und Kollegen vorstellen, wenn ich darf. Mhm. Die Quellen, ich werde versuchen, alle mitzunennen, aber wenn ich eine vergesse, dann findet ihr die in diesem Artikel.
Und danach lese ich euch was aus der aktuellen Medien-CV vor.
Also es geht ums Fertility Gap, ne? Also den Unterschied zwischen der Anzahl der Kinder, die sich Menschen so wünschen und der Anzahl der Kinder, die Menschen am Ende so bekommen. Das hat zum einen natürlich auch mit unerfülltem Kinderwunsch zu tun, klar, zum anderen aber auch mit anderen Sorgen oder Ängsten. Und die wurden in diesem Artikel ein bisschen beleuchtet. Keine Sorge, wir wollen in dieser Folge jetzt gar nicht alle schwarz malen und euch die Entscheidung noch komplizierter machen, aber ich will einfach, dass wir gemeinsam mal verstehen, warum nicht jede Frau verzückt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn jemand das Wort Familienplanung droppt. Also, wir fangen an mit einer Zahl, die ich schon ziemlich aussagekräftig finde. 2024 haben laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos 60% der Männer gesagt, dass Kinder haben ein Muss ist, sowas formuliert. Und dieselbe Aussage haben aber nur 33% der Frauen getroffen. Das geht sich schon mal schlecht auf, kann man glaube ich sagen. Mhm. Wenn wir uns fragen, warum das so ist, dann könnte ein Ansatz vielleicht die Sorge vor mentaler und körperlicher Überlastung sein. Es gibt eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Frauen, Senioren, Familie und Jugend. Und die hat ergeben, dass rund 24% der Mütter in Deutschland kurbedürftig sind.
Oh.
Und das finde ich, also ich verstehe, dass das erstmal abschreckend klingen kann. Warst du schon mal in deiner Mutterschaft an einem Punkt, wo du dachtest, jetzt 6 Wochen Dump?
Dump ist ja immer noch gut, weil die meisten Mütter kommen ja dann irgendwo, weiß ich nicht, mir fällt jetzt kein wirklich trister Ort ein auf die Schnelle.
Oh, Dump ist aber auch schon sehr trist.
Ist auch trist.
Da hat meine Mutter sich die Hüfte machen lassen.
Ach
liebe
so.
Grüße. Aber sie hat eine goldene Zeit da. Aber naja, aber nee, warst du nie an so einem Punkt? Gedanklich wahrscheinlich.
Nee, pass auf, für mich gibt das einfach kein Versprechen auf eine schöne Zeit. Aber
nee.
Das ist eher mein Problem. Ja, ich bin täglich an dem Punkt, wo ich denke, ich muss hier raus. Aber das wäre jetzt nicht nach Dampf. Genau.
So, dann gibt es ein Gutachten für den, Achtung, zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2019. Sorry, es klingt wahnsinnig langweilig, aber ich muss auch die Quellen dazu sagen. Und aus dem ging auf jeden Fall hervor, dass Frauen für die Care-Arbeit in der Familie durchschnittlich 52,4% mehr Zeit aufwenden als Männer täglich. Das sind 84 Minuten am Tag Unterschied. Das ist bestimmt nicht bei jedem Paar so, aber auch das muss man schon wollen, dann als Frau, als Mutter. Dann wird eine Psychologin zitiert, die auch nochmal auf die körperlichen Veränderungen eingeht, die Schwangerschaft und Geburt so mit sich bringen. Auch das kann ja in so eine Entscheidung reinspielen, wenn man irgendwie halbes Jahr nicht ins Jump House kann oder was einem so wichtig ist. Also ich belasse das jetzt mal bei den Punkten. Das soll auch gar nicht so ein Monolog sein und es soll ja auch gar nicht darum gehen, Ängste zu schüren. Im Gegenteil, wir wollen ja der einen oder anderen unsicheren Person vielleicht die Entscheidung erleichtern zu sagen, ich habe fruchtbare Tage, bring it on.
Das Rentensystem kann ja ganz dankbar sein, dass ich die Apothekenumschau nicht gelesen habe, frühzeitig zumindest, weil mir fehlt ja sowieso jede Form von Lebensplanung. Ich gerate überall so rein, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es kacke.
Ich hatte auch damals das Gefühl, also wir kannten uns ja schon Präkinder und dann warst du plötzlich schwanger. Und ich hatte jetzt irgendwie auch gar
so
nicht
so war das für mich auch.
Ja, ne? Also jetzt ernsthaft.
Ja.
Wir haben da vorher nie viel drüber geredet. Ich hatte auch das Gefühl, dass du jetzt nicht 2 Jahre mit dir selbst in die Kemenate gegangen bist, um irgendwie hin und her zu wiegen. Ja, will ich das oder nicht? Sondern das war dann einfach
Ich will jetzt auch nicht zu persönlich werden, aber genau so war es.
Okay.
Ich kann aber im Nachhinein sagen, die pure Existenz von meinen Kindern bereichert mein Leben. Ich sage Daumen Meins hoch,
auch.
Grundsätzlich. Allerdings, und das will ich auch mal vorwegschieben, ist tatsächlich mit Verzicht verbunden. Und wöchentlich mit bestimmt 50 Kilo Schmutzwäsche. Wenn euch das schon abschreckt, dann lasst es besser sein. Aber ich habe auch erstmal keine Vorbehalte gegenüber Menschen, die das anders handhaben. Also weniger Wäsche, mehr Planungssicherheit und mehr Geld auch. Übrigens, das kann ich auch mal vorwegnehmen. Es ist schon mal eine Fehlannahme, die ja auch manchmal so rumgeistert, dass man vom Kindergeld reich wird. Ich habe mal geguckt, es gibt aktuell 259 Euro pro Kind.
Und was kauft ihr euch da Schönes von jeden Monat?
Kann man sich durchrechnen, wie viele Kinder man braucht, um in Hamburg zum Beispiel die Miete zu zahlen? Ich habe mal kurz überschlagen, es wären so 9, wenn man sich jetzt eine neue Wohnung...
Ich mag die Rechnung.
Ne? Wenn man sich jetzt für eine neue Wohnung interessiert.
Und dann war man noch nicht einmal im Centerpark, ne? Muss man ja auch reinrechnen.
Ja, muss man auch reinrechnen. Also um es mit dem Philosophen Homer Simpson zu sagen... Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Ich hätte gerne keine Kinder und 3 Geld. Liebe ich immer noch am allermeisten.
Ja, das ist ein schönes Zitat.
Also ja, also in dieser Folge würde ich dann hier und da auch ein paar Punkte ansprechen, die man mit Kindern so mitgeliefert bekommt. Und da könnt ihr euch dann ja mal selber überlegen, worauf ihr euch da einlasst.
Fängst du an?
Ja, ich habe mit Professor Dr. Martin Bujar gesprochen, Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Er ist Soziologe. Er forscht an der Uni Heidelberg zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zu Themen wie Kinderwunsch und Fertilität. Kurz, er ist unser Mann. Und ich möchte an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen, dass ich den Termin mit Herrn Bujar erstmal verbaselt habe. Und es lag genau an den drei Sachen. Beruf, Familie und letztendlich dann auch an Fertilität, an meiner. Weil wäre ich nicht fertil gewesen, dann hätte ich diese Probleme nicht gehabt. So.
Hast du den Termin verblutet?
Ja.
können wir das so sagen?
Es ist
egal. Jeder kennt's.
Wir starten mal. Dass es im Sinne aller zukünftigen Rentner ist, dass wir uns da mal reinknien in die Kinderproduktion, das ist ja bekannt. Leider sind Kinder seit 2 oder 3 Jahren wieder ein bisschen aus der Mode gekommen. Das war derselbe Zeitpunkt, wo auch weiße Turnschuhe aus der Mode gekommen sind.
Ach, guck mal.
Aber vorher sah es eigentlich immer ganz gut aus.
Also Deutschland hatte etwa seit Mitte der 1970er Jahre sehr niedrige Geburtenraten von unter 1,5. Und das war lange Zeit in der BRD und später im wiedervereinigten Deutschland in diesem Bereich von 1,3 Kindern pro Frau. Und das ist dann in den 2010er Jahren angestiegen auf 1,5, 1,6 Kinder pro Frau. Und das liegt vor allem am Ausbau der Kinderbetreuung, auch an der Einführung des Elterngeldes, wovon insbesondere Akademikerinnen auch profitiert haben, die dadurch auch wieder mehr Kinder bekommen haben und seltener kinderlos geblieben sind. Und das war eine Entwicklung, die in Deutschland vor allem war, wo Deutschland dann, nachdem Deutschland lange Zeit eines der Schlusslichter in Europa war, auf einmal im europäischen Mittelfeld waren und in Bereichen, ja, also gar nicht weit entfernt von Schweden oder Finnland, was ja ein Stück weit auch die Vorbilder waren für die deutsche Politik. Und seit 4 Jahren, seit 2022, ist europaweit die Geburtenrate massiv eingebrochen.
Also ich habe mit Elterngeld 2,0 Kinder bekommen und es ist ja so, es gibt ja immer noch Elterngeld. Also warum haben wir denn auf einmal wieder angefangen, akribisch zu verhüten?
Dieser Ausbau der Kinderbetreuung und die bessere Vereinbarkeit des Elterngeld hat geholfen und hilft auch aktuell noch. Denn sonst hätten wir vielleicht Geburtenraten, wie wir sie in Italien oder Spanien haben. Die haben nämlich Geburtenraten von 1,1 gegenwärtig. Wenn das so bleibt, dann ist die nächste Generation in Spanien, Italien nur halb so groß. Nur ist es jetzt europaweit ein Problem und das liegt an den multiplen Krisen. Die Menschen waren schon sehr erschöpft von der Corona-Pandemie. Da ist die Geburtenrate noch nicht so gefallen oder hat sich unterschiedlich verhalten. Und dann am Ende der Pandemie und als dann noch der Krieg in der Ukraine dazu kam, dann noch die Inflation und die wirtschaftlichen Probleme. Das sind einfach mehrere Krisen gleichzeitig, die junge Menschen sehr verunsichern und weswegen sie den Kinderwunsch aufschieben. Und dieses Phänomen sehen wir in den letzten 3 Jahren in ganz Europa.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin von diesem Argument mit diesen multiplen Krisen nicht so ganz überzeugt. Wir sind jetzt vielleicht, oder wir alle, wie wir hier diesen Podcast hören und machen, wir ziehen uns vielleicht jede politische Talkshow rein und wir trauen den Polkappen hinterher und so weiter. Aber ich sehe ja auch viele Leute, die rennen von einem JGA zum nächsten oder posten Videos, wie sie mit 320 km/h über eine deutsche Autobahn fahren. Da kann mir ja keiner erzählen, dass die keine Kinder mehr kommen wegen Ukraine-Krieg oder aus vom Verbrenner aus. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll, total. Vor allem hätte ich dann gedacht, dass es in den Anfang der 2000er, was weiß ich, nach 9/11 oder so, ja theoretisch dann auch schon so einen bedingten Einbruch vielleicht hätte geben können, müssen. Ah. Vielleicht gab es den ja auch. Wir haben die Zahlen ja jetzt gar nicht so genau. Aber ich habe eine Frage dazu, Steffi. Wenn du jetzt nochmal vor der Entscheidung jetzt gerade, oder sagen wir vor 2, 3 Jahren, als irgendwie noch Dollar Corona war, Ukraine-Krieg und so, hätte das für dich, hätte das einen Einfluss gehabt auf deine Entscheidung?
Ich habe keine Ahnung. Also meine Theorie ist, dass da ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Wenn man zum Beispiel an Spanien und Italien denkt, hat Herr Bujar ja auch gerade so formuliert, da denke ich zum Beispiel an hohe Jugendarbeitslosigkeit.
Genau, es gibt ja auch heutzutage große Unterschiede in den Geburtenraten. Das heißt, es gibt Länder, in denen die Geburtenrate besonders niedrig sind, beispielsweise in Spanien und in Italien. Und in den Ländern ist neben den multiplen Krisen kommt noch die hohe Jugendarbeitslosigkeit dazu, eine schwierige Vereinbarkeitspolitik, auch eine geringere Akzeptanz, also eine eher patriarchalische Kultur, also eine geringere Akzeptanz von Männern oder auch von Eltern, Schwiegereltern, dass die Mutter auch berufstätig sein möchte und auch entsprechend Unterstützung bekommt. Und in den Ländern, in denen zumindest mal die Familienpolitik die Vereinbarkeit unterstützt und auch Gleichstellung letztlich auch dazu führt, dass Väter sich auch mehr engagieren für die Familie, in denen ist die Geburtenrate ja auch nicht so tief gesunken. Aber selbst dort ist es jetzt sehr stark gefallen und das zeigt, dass gegenwärtig die junge Generation in Europa massiv durch Krisen verunsichert sind. Und natürlich kriegen immer noch viele Kinder, aber es gibt halt schon einige, die aufgrund dieser großen Krisen einfach Sorgen haben und den Kinderwunsch aufschieben.
Ich finde das so krass, die Tatsache, dass es in einer Gesellschaft nicht so super ankommt, wie hat er ja gerade erwähnt, Italien, Spanien, wenn die Mutter auch arbeitet. Mhm. Sodass das schon mal dazu führt, dass die Frauen weniger Kinder bekommen wollen. Das hätte ich so gar nicht gedacht, aber es ist natürlich eigentlich auch logisch. Es gibt übrigens auch bei uns in Deutschland Gruppen, in denen Kinderkriegen selbstverständlicher ist als in anderen.
Also wir haben dazu unfassbar viele Daten, diese soziodemografischen Unterschiede bei der Elternschaft. Ganz klassisch ist es bei Bildung. Frauen mit einer sehr niedrigen Bildung haben etwas mehr Kinder. Insbesondere sehen wir bei Menschen mit Migrationshintergrund, gerade diejenigen mit Migrationshintergrund aus Ländern, wo auch kulturell Elternschaft eine größere Rolle spielt, da ist die Geburtenrate auch etwas höher. Man sieht aber umgekehrt bei Männern mit einer niedrigen Bildung, die haben eher weniger Kinder, weil die größere Probleme haben, Partnerin zu finden. Und durch die Familienpolitik hat sich das insofern verschoben. Wir hatten vor 20 Jahren hatten wir eine Akademikerin Kinderlosigkeit von 30%. Obwohl die meisten Kinder wollten. Weil man muss ja sagen, vor 20 Jahren hieß es ja für eine Akademikerin, wenn man ein Kind oder zwei Kinder bekommt, dass man dann im Prinzip 6 Jahre weg ist aus dem Beruf und danach vielleicht halbtags zurückkommt, weil es nur eine Halbtagsschule gibt. Und da hat sich ja, muss man ja auch anerkennen, in den letzten 20 Jahren in Deutschland wahnsinnig viel verändert. Und das ist eine sehr gute Entwicklung. Es kommen sogar Delegationen aus Japan und Korea zu uns nach Deutschland, an unser Institut auch und fragen, Mensch, wie habt ihr das in Deutschland gemacht, dass die Geburtenrate sich wieder gut entwickelt hat?
Kann man auch mal klatschen. Das muss man doch auch mal vermerken. Es läuft hier einiges ganz gut.
Mhm. Ne? Also war mir tatsächlich nicht bewusst. Ja. Ich hätte irgendwie gedacht, wir stehen recht beschissen da.
Habe ich nämlich so auch gedacht. Will. Von 100%iger Gleichberechtigung sind wir noch weit entfernt. Aber den Traum möchte ich nicht begraben. Mhm. Ich will nochmal zurückkommen zu den Krisen, die wir unseren Kindern nicht zumuten wollen.
Super gerne. Über Krisen sprechen
ja.
wir am liebsten.
Ja, pass auf. Da holen wir euch jetzt raus. Weil früher war ja auch nicht alles durchgehend immer spitzenmäßig. Deshalb meine Frage an Dr. Bejar. Malen wir uns die Welt vielleicht gerade schwärzer, als sie ist? Also Doomscrolling ist ja auch ein Thema.
Das ist, Sie fragen genau auf einen Punkt, der mir wahnsinnig wichtig ist. Es gibt gegenwärtig tatsächlich mehrere sehr grundlegende Krisen und das verunsichert natürlich. Dazu kommt aber, dass das Medienverhalten sich verändert hat. Menschen, gerade junge Menschen, die verbringen heute viel mehr Zeit mit Informationen, auch mehrfach über den Tag, über Social Media, über Nachrichten-Apps und über Fernsehen. Man erfährt viel öfters am Tag von Krisen, als es vielleicht früher der Fall war, wo man vielleicht dann einmal am Tag die Zeitung gelesen hat. Also insofern verstärkt sich durch die Mediennutzung auch die Wahrnehmung von allen möglichen Krisen auf dieser Welt. Und wenn man mal überlegt, wie man heutzutage lebt, dann muss man sagen, dass wir in sehr sicheren Zeiten leben in Deutschland. Wenn man an die Lebenserwartung denkt, wenn man denkt, wie sehr Autounfälle auch in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen sind und die Fortschritte in der Medizin, auch der ökonomische Standard ist doch recht hoch und recht sicher. Wenn man überlegt, wo jetzt meine Großelterngeneration, die in den 40er, 50er Jahren Kinder bekommen haben, die haben es weitaus schwerer. Wie perfekt muss denn eigentlich alles sein, dass man sich für Kinder entscheidet? Und man braucht für Kinder auch Mut. Kinder, Familie zu haben, gibt auch wieder Stabilität in ein Leben rein.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist ja auch, man sieht ja bei Instagram zum Beispiel nicht nur perfekte Körper, man sieht ja auch immer perfekte Familien. Also da sind die Wohnungen poppig getüncht, die Kinder lieben das, mit ihren Naturholzbauklötzen zu stapeln. Dann tragen die so ein freches Cap, haben so einen ganz süßen Hafermilchbart. Im Ofen geht das Vollkornbrot auf. So wird das ja immer im Internet dargestellt. Das
so stelle ich
Käse.
Bei dir zu Hause.
Ja, natürlich. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das sind aber Standards, die da vorgegaukelt werden und die können einen ganz schön einschüchtern.
Das ist richtig. Die Erwartungen von Eltern an sich selber sind unglaublich hoch. Wahrscheinlich auch so hoch wie noch nie. Es gibt das Stichwort Helikoptereltern, aber es geht dann noch viel weiter. In der Forschung spricht man von intensivierter Elternschaft. und verantworte Elternschaft, dass einfach so ein großer Anspruch ist für die Kinder, dass wirklich auch alles stimmt und dass man alles perfekt für die Kinder vorbereitet hat, den Sicherheiten gibt und alles schon geplant und organisiert ist. Und das ist etwas, womit sich Eltern selbst das Leben auch schwer machen.
Intensivierte Elternschaft, das habe ich in meinen aktiven Wortschatz mit eingenommen.
Das klingt auch sympathischer als Helikoptereltern.
Finde ich auch. Ich finde aber auch, dass es so ein bisschen bubbleabhängig ist. Also in meinem Umfeld würde jetzt niemand das Kind mit dem SUV zur Schule bringen. Das ist klar. Aber hintenrum ist da schon immer ein bisschen Leistungsdruck. Und man möchte ja eigentlich auch, und das ist, glaube ich, auch etwas, was vielen Leuten gar nicht so klar ist, dass das eigene Kind ganz süß ist und klug und cool. Aber das deckt sich meistens nicht mit der Idealvorstellung, die Kinder von sich selber haben. Und da muss man schon Eier haben, um das Kind dann irgendwie in zwei Nummern zu kleinen Elsa und Anna-Tütü in den Kindergarten zu bringen. So wirklich trashig. Ich habe da auch eigene Erfahrungen. Man möchte das natürlich in so ein schönes 70s-Häkelkleid einweben.
Ja.
Aber das finden Kinder garantiert scheiße, kann ich euch schon mal sagen. Immer wenn ich so Kinder sehe, denke ich so, was muss das für morgens für eine Diskussion gewesen
dass
sein?
Dass das jetzt so rausgeht.
Ja. Naja, gut. Und es gibt ja auch Kinder, die benehmen sich einfach wie die letzten Assis. So, weißt du, wenn du so ein Kind so genderneutral, gewaltfrei erziehst, das kommt bei Zweijährigen nicht an. Und dann sind die, weißt du, bei der nächsten Gelegenheit, da ziehen die der kleinen Frieda eine Schaufel über den Scheitel und du bist aber die Angeschissene. Weil, ja, natürlich, das willst du von zu Hause haben. Du hast es vorhin schon gesagt, Kinderwunsch und Kinderkriegen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und das sogar evidenzbasiert.
Es hat uns in der Forschung wirklich verblüfft, dass die Kinderwünsche in den letzten Jahren stabil geblieben sind. Also im Endeffekt ist Elternschaft immer noch sehr angesagt. Es fehlt an der Umsetzung. Eine Sache, die vielen jungen Menschen ein Problem macht, ist das Thema Wohnraum. Wohnraum ist sehr teuer. Das andere ist Kinderbetreuung. Die hat sich in den letzten Jahrzehnten zwar deutlich verbessert, aber gerade in Westdeutschland gab es auch eine gewisse Knappheit, dass öfters mal ausgefallen ist und es nicht ganz so verlässlich war. Und das ist natürlich auch Gift für die Familienplanung. Das schafft auch Unsicherheit. Und ein anderes großes Problem ist, das ist die Vereinbarkeit Familie und Beruf und die Erwartungen, die auch die jungen Menschen haben, dass sie sich letztlich auch beide berufstätig sein wollen. Da ist ein großes Problem, weil in der Rush des Lebens, wenn die Kinder also unter 6 Jahre alt sind, brauchen Eltern einfach auch viel Zeit für Fürsorge mit den Kindern. Und in der Phase ist es in der Regel so, dass der Vater Vollzeit arbeitet, oft noch Überstunden macht und die Mütter meistens nur eine halbe Stelle haben. Die Väter würden gerne einige Stunden weniger arbeiten und die Mütter wollen nicht dauerhaft in dieser Teilzeitfalle bleiben, weil sie merken, dass sie ökonomisch abhängig werden und ihre beruflichen Ambitionen nicht ausleben können. Man muss die Arbeitszeit von Eltern komplett neu denken. Beide wollen erwerbstätig sein, aber dann muss der Arbeitsmarkt sich auch mehr nach Familien richten.
Da würde ich ganz gerne korrigierend eingreifen. Es ist nämlich ein Irrglaube, dass Kinder im Alter von 6 Jahren zwangsläufig weniger betreuungsintensiv sind. Also ich finde, Kinder sind halt auch schon sehr unterschiedlich. Fängt ja schon beim Urlaub an, dann denkt man so, geil, dann steckt man die Kinderanimation. Aber ich habe ein Kind, das hätte sich lieber 7 Stunden in den Schrank gesetzt, als da irgendwo in Cala Radiata Tasse zu bemalen.
Miss Vertischer, ja, Miss Vertischer,
vielleicht zurück.
Und dann witzigerweise höre ich von all meinen Freunden, dass die Kinder auf sowas immer gar keinen Bock haben. Welche Kinder machen das denn?
Und ich finde sowieso, Urlaub und Urlaub mit Kindern sind sowieso mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Sex im Urlaub mit Kindern ist ungefähr so wahrscheinlich wie Sex im Linienbus. Also kann ich jetzt mal sagen. Ich versuche es mal so neutral wie möglich zu formulieren. Oh. Also ich glaube, man braucht zum Beispiel, was das Sexuelle anbelangt, auch schon ein bisschen Abstraktionsvermögen, wenn man so morgens um den Pool geht und man trifft so dem eigenen Mann im Nichtschwimmerbecken, der macht da gerade den Clubtanz, muss man viel wieder vergessen. Bis zum nächsten Mal. Aber wir waren gar nicht beim Urlaub, sondern wir waren beim Thema Arbeitswelt und das ist weiterhin ein Problem, das noch nicht so richtig in den Griff bekommen worden ist, weil Arbeitgeber im Allgemeinen wenig Begeisterung an den Tag legen, wenn Männer sagen, du, ich mache jetzt nur noch 75%. Das kennt ja wahrscheinlich jeder von euch, der in einem Angestelltenverhältnis ist. Und damit zu einem weiteren Problem, dem ihr euch dann auch stellen solltet, und zwar Care-Arbeit. Das ist nämlich so, das muss man ein bisschen lernen. Also wenn die Mutter das erste Jahr alleine wuppt und dann der Vater mal hier oder da dazustößt, dann hat er noch gar nicht gelernt, was man so machen muss. Wo sind die Gummistiefel? Wie viele Teile muss das Frühstücksbrot haben, damit das auch gegessen wird? Wie macht man Playdates? Mit wem? Ab welchem Tag schimmelt einem die unausgeräumte Schwimmtasche weg? Da muss man reinwachsen, das muss man lernen. Und dieses Problem sieht Herr Bouger auch.
Deswegen sage ich auch, das Entscheidende ist wirklich nach der Geburt, dann gibt es Elternzeit, dann nehmen einige Väter immerhin 40% Vätermonate und anschließend, wenn das Kind ein Jahr ist, Elternzeit vorbei, dann muss man reingehen und wirklich den jungen Menschen helfen, dass sie ihr Lebensmodell leben können, dass sie Väter letztlich einige Stunden runtergehen und genau Care-Arbeit auch lernen, den Alltag zu wuppen im Kind lernen, weil wenn sie das dann nicht lernen, dann tut sich diese klassische Arbeitsteilung, die heutzutage kaum noch jemand Junges möchte, die rutschen dann trotzdem da rein. In der heutigen Debatte, wo gesagt wird, alle müssen sehr viel arbeiten, ist es vielleicht schwer dafür zu argumentieren, dass Eltern kleiner Kinder weniger arbeiten sollen. Aber das erinnert mich ein bisschen an so ein Bild von zwei Leuten in der Steinzeit, die einen ganz schweren Stein tragen und jemand sagt, hat ein Rad und die sagen, wir haben keine Zeit, wir müssen so viel schleppen. Genauso ist es nämlich. Warum müssen denn die Mütter jetzt auch mehr arbeiten? Und warum sollen jetzt alle mehr arbeiten? Weil wir vor 20, 30 Jahren zu wenig Kinder hatten. Deswegen kommt zu wenige nach. Das ist ja das Problem.
Herr Bujar rät zum Kinderkriegen. Und jetzt gibt es ja von ganz rechts die Idee, dass man das wieder so macht wie früher. Der Mann arbeitet, Frau kriegt 8 Kinder, fertig. Mhm. Tradwives machen das ja auch vor. Findet Herr Bujar gar nicht so super.
Also ein Konzept, dass Männer sagen, Frauen sollen ganz viele Kinder kriegen und den Haushalt machen, funktioniert nicht, weil das die Frauen ja nicht wollen. Es gibt ganz, ganz wenige, die das wollen. Das zeigen unsere empirischen Studien. In Social Media gibt es manche so Tradwives, die dann, was dann wahnsinnig stark gehypt wird als Begriff. Aber unsere Studien zeigen, dass das eine absolute Minderheit ist. Und man sieht in Ländern, die sehr traditionell sind und sagen, die Frauen sollen sich um die Kinder, um den Haushalt kümmern, das sind die Länder mit weltweit den niedrigsten Geburtenraten. Also dieses Konzept funktioniert nicht in einer Gesellschaft, wo die Frauen so gut ausgebildet sind wie in Deutschland.
Hätten wir dieser Idee also auch mal von offizieller Seite den Stecker gezogen. Danke, Herr Bujar, für diesen ganz kleinen Überblick.
Oh Gott, das war so viel Information. Ich muss kurz verarbeiten.
Lass das mal schön sacken. Ich fasse das ja am Ende auch noch zusammen. Und bevor wir zu dir kommen, noch eben zwei Männer, die das Thema Familienplanung bereits, ich denke, zufriedenstellend abgeschlossen haben. Zwei Olivers, die an der 60-Jahre-Grenze kratzen. Der eine ist, glaube ich, 59, der andere ist 60.
Ist ja für einen Oliver kein Alter. Das bei Männern wahr. Geht da ja noch alles.
Das stimmt aber bei Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Ich würde schon aus allen Wolken fallen, wenn die jetzt mit so einer 20 Jahre alten Love Island-Teilnehmerin um die Ecke kommen. Sagen wir, wir fangen aber von vorne an.
Ja, das stimmt. Zumal ich nehme die als wahnsinnig stabile Leute wahr. Also nicht nur körperlich, sondern auch moralisch. Und außerdem sind die immer noch wahnsinnig lustig. Es gibt ja Humor, der hatte seine Zeit und irgendwann sind die dazugehörigen Comedians irgendwie ein bisschen komisch abgebogen. Didi Hallervorden, Didi Nur, die Didis, schwierig. Und damit empfehlen wir euch den Podcast Kalk und Welk, Top-Laber-Podcast und zwei Hosts erlesenen Geschmackes.
Und zwar dieses Mal legen wir allen Hörern und Hörerinnen das Flexikon mal ans Herz.
Ja.
Und zwar deswegen, weil da Fragen beantwortet werden, an die wir uns nicht rantrauen.
Nein. Zum Beispiel das Thema, wie rette ich Schlaf und Beziehung? Da geht es um diese wirklich relevante Frage, die alle langjährigen Paare kennen. Ab wann gönnt man sich ein getrenntes Schlafen? Weil entweder einer oder sogar beide Schlafgeräusche machen, sage ich mal im weitesten Sinne.
Ja, ne? Oder sind Veganer die besseren Menschen, fragen sie sich.
Nein.
Auch, ne? Ja, das ist jetzt, du machst
guck mal,
jetzt,
so würden wir den Podcast machen, wenn die Folge zu Ende. Herzlich willkommen zu Sind Veganer bessere Menschen? Nein, das war's von uns. Schöne Woche noch.
Apropos, Xavier Naidoo sagt dazu Folgendes.
Selbst wenn man denkt, man ist Veganer, isst man ja doch Babys.
Isst man ja gar nicht, sind wir doch alle.
Ach, ich bin total starstruck, ich mag dich total gerne. Und ich höre
da war ich richtig stolz.
Ich auch. Ja. Und ich höre die jeden Sonntag, ehrlicherweise linear bei Radio 1, aber Kalk und Welk gibt es natürlich auch in unserer neuen alten Podcast-Heimat. Heißt jetzt nur anders. Die gibt es in ARD Sounds.
Oh, ich finde, es klingt cool. Ich will noch einmal erwähnen, bevor ich zu meiner Flexpartin komme. Ich tue mich ja so ein bisschen schwer mit dem Thema. Es ist mir auch irgendwie total unangenehm, aber ich finde, man hat, oder ich zumindest, habe auch an ganz vielen Stellen das Gefühl, so wenig dazu zu sagen zu haben, weil ich mir eben diese Frage selber aktiv nie so gestellt habe, weil ich logischerweise auch selber nie Mutter war und nicht die gleichen Erfahrungen gesammelt habe wie du. Und mir ist das total wichtig, nochmal zu erwähnen, dass uns bewusst ist, dass das ein total sensibles, persönliches Thema ist und zum anderen, dass die Menschen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, sicher auch schon den einen oder anderen Gedanken dazu gemacht hat. Also das ist ja alles nicht knallneu vielleicht für euch und das soll ja auch gar keine so allgemeingültige Navigation durch diese Entscheidung sein, sondern eher nochmal so ein paar Denkanstöße featuring privat-persönliche Meinung. Also meine Flexpertin ist Sina Scheithauer und die macht beruflich im Prinzip den lieben langen Tag nichts anderes als Menschen mit genau dieser Frage zu beraten oder zu genau dieser Frage zu beraten, Kinder ja oder nein. Die meisten Klientinnen sind Frauen, manchmal sind es Paare, eher selten Männer. Und sie begleitet außerdem Frauen in ihr bewusst gewähltes kinderfreies Leben. Da denken vielleicht manche, warum muss man da begleitet werden, wenn man sich ja bewusst dafür entschieden hat. Aber das kann ich euch wohl sagen. Die Welt fuckt einen oft genug dafür ab, dass man sich gegen Elternschaft entschieden hat. Also wer von euch wie ich kinderlos ist, der weiß, so ein Gespräch ist nach dem Satz, ich finde Kinder toll, aber nicht für mich, selten für alle Seiten befriedigend beendet. Also das ist bei mir übrigens interessant, wenn ich sage, ich habe keinen Bock auf Kinder, dann kommen immer noch so 12 Fragen hinterher, aber wer kümmert sich dann irgendwann um dich oder vielleicht hast du noch nicht den richtigen Partner dafür?
Wirklich?
Ja, aber wenn ich sage, ich habe eine chronische Krankheit und ich kann deshalb auch gar keine Kinder kriegen, dann ist gleich ganz große Betroffenheit und alle gucken ganz traurig. Deshalb bin ich dazu übergegangen, immer sofort die Rheumasache zu sagen.
Ach so. Ich mag zum Beispiel nicht gern asiatisch essen. Da wird auch oft lange nachgefragt.
Und wenn du sagen würdest, du bist allergisch auf Soja?
Ja, man versucht mich immer zu überzeugen, doch gerne asiatisch zu essen. Ja, das mache ich, danke schön.
So. Probier's doch mal mit den Kindern, vielleicht gefällt's dir ja doch. So, also hier nochmal Sinas eigene Erklärung dafür, warum Frauen sich ihre Unterstützung suchen, wenn sie sich gegen Mutterschaft entschieden haben.
Also ich würde nicht sagen, dass das automatisch Schwierigkeiten gibt. Ich finde, dass das immer auch viel davon abhängt, einmal in welchem Umfeld man sich befindet, ne? Also wenn ich in einem Freundeskreis bin, in dem die meisten sich für ein kinderfreies Leben entschieden haben und kinderfrei leben, dann und ich mich dann auch für ein kinderfreies Leben entscheide, dann komme ich ja irgendwie in ein in Anführungsstrichen gemachtes Nest, so, ja, also dann habe ich irgendwie ein Umfeld, wo die Menschen ähnlich entschieden haben, wo die Menschen ähnlich leben, wo mein Lebensmodell anerkannt ist, vielleicht auch normalisiert ist, ne, also in so einem Freundeskreis wäre ich dann vielleicht eher die andere Person, wenn ich mich für Kinder entscheiden würde. Die Frauen, die zu mir kommen oder die Paare, das sind meistens Frauen und Paare, die sich in Communities, in Freundeskreisen befinden, wo das Kinder haben normalisiert ist, wo mit Anfang 30, Mitte 30 alle beginnen, Kinder zu bekommen und wo sich dann schon die Frage stellt, okay, wenn ich mich jetzt anders entscheide, bin ich dann alleine, bin ich dann ausgeschlossen und natürlich häufig auch noch gesellschaftlich einfach vermittelt wird, dass das Kinderhaben normal ist und ein kinderfreies Leben nicht normal ist, es wenig Role Models gibt, es wenig Vorbilder einfach auch für alternative Lebensentwürfe gibt. Und ich würde sagen, dass die Herausforderungen sich für viele Frauen dann eher so daraus konstruieren, ne? Also, dass sie sich für ein Leben ohne Kinder entscheiden, oftmals, nachdem sie eigentlich länger dachten, dass sie irgendwann mal Kinder bekommen und dann vor so einer weißen Leinwand stehen und sagen, okay, was mache ich denn jetzt damit?
Das kann ich wohl verstehen.
Ja, ich habe ja zum Beispiel das Glück, einen sehr durchmischten Freundeskreis zu haben, also Menschen mit Kindern, Menschen ohne. Aber ich glaube, wenn man die einzige oder halbwegs einzige kinderlose Person auf weiter Flur ist, dann ist es wirklich richtig doll belastend. Es gibt ja auch die Erzählung, dass bei manchen Frauen recht überraschend dann plötzlich der Kinderwunsch kickt. Also selbst wenn man immer dachte, oh, ich will das nicht, dann geht man eines Abends mit Restalkohol unabgeschminkt ins Bett und wacht morgens auf und hat Bock auf Zwillinge und so einen 6-wöchigen PCOS-Kurs.
Also ich will gar nicht, also ich will und kann überhaupt nicht in Abrede stellen, dass das nicht so sein kann. Ich erlebe bei meinen KlientInnen den Kinderwunsch oft wie so eine Art Spektrum eher, ne? Also es wird ja häufig gesagt, also entweder man will das oder man will das nicht. Ich glaube, das ist nicht, also wird der Komplexität nicht gerecht so, weil ich den Kinderwunsch bei vielen durchaus auch ambivalent erlebe. Eher, wie gesagt, wie so ein Spektrum, wo man sich auch mal in die eine oder andere Richtung bewegt, je nachdem auch vielleicht was äußere Einflüsse anbelangt, was aber auch eigene innere Prozesse anbelangt, so über die Zeit. Es geht natürlich im Coaching dann viel darum herauszufinden, also was sind wirklich auch tragfähige Motive, ne? Oder auch, wenn wir über äußere Einflüsse sprechen und jemand zum Beispiel sagt, ich merke, dass ich mir das eigentlich wünsche, aber Faktor XYZ hält mich gerade davon ab, dann auch zu überlegen, okay, was könntest du denn verändern in deinem Leben? Ne? Also was müsstest du denn jetzt verändern, damit dieser Faktor anders ist und du dir das vorstellen kannst? So, ja. Also ich finde, es ist nicht dieses, es gibt einen Kinderwunsch oder es gibt keinen.
Übrigens, die Kollegen von Quarks, vom Podcast Quarks, haben die Frage auch beackert, gibt es einen biologisch getriebenen Kinderwunsch? Antwort kurz gefasst, eher nicht, ehrlich gesagt. Antwort in lang könnt ihr euch anhören. Das ist Folge 81. Sina, welche Fragen gehst du denn so mit deinen KlientInnen durch? Weil dann können unsere Hörerinnen und Hörer die ja vielleicht auch schon mal mit sich selber durchgehen für den Anfang.
Also was sind so grundlegende Bedürfnisse, die ich im Leben habe? Ne? Also so in meinem, also zum Beispiel in meinem jetzigen Leben, was sind da grundlegende Bedürfnisse, die ich habe, die ich auslebe? Inwieweit wären die betroffen vom Kinderhaben? Wie würden die sich verändern? Wie könnte ich damit umgehen? Was sind für mich auch vielleicht so bestimmte No-Gos, also Dinge, von denen ich sage, das dürfte auf gar keinen Fall in meinem Leben passieren, weil sonst wäre ich so beeinträchtigt in meiner Art und Weise, wie ich leben möchte. Ne? Das Gleiche gilt vielleicht für so Werte, an denen ich mein Leben ausrichten möchte. Stichwort, ne? So Freiheit ist ganz häufig zum Beispiel so ein Wert. Ne? Und sich dann zu überlegen, okay, wenn Freiheit, Autonomie für mich sehr wichtige Werte sind und ich gleichzeitig ein Kind möchte, was kann ich denn tun? Was müsste ich denn aufstellen in meinem Leben, damit ich das trotzdem weiter leben kann? Ne, dasselbe gilt für sowas wie Verbundenheit oder wenn Familie ein hoher Wert ist und eine Frau sagt, boah, Familie ist, oder auch ein Mann, ein Paar sagt, Familie ist mir, ist uns super wichtig. So eine Verbundenheit, so ein familiäres Zusammensein. Aber ein eigenes Kind können wir uns nicht vorstellen, dann eben zu schauen, okay, wie kannst du denn dann diesen Wert trotzdem in deinem Leben leben? Also wie kannst du Verbundenheit, wie kannst du Familie leben, erfahren, ohne eben ein eigenes Kind dafür zu haben? Und das zeigt sich einfach in meiner Arbeit, dass unter dieser Frage, will ich Kinder bekommen oder nicht, eigentlich die Frage liegt, wie will ich eigentlich leben und wie nicht.
Ist ja gut, wenn man das schon so früh weiß, ne?
Ja, ich war gerade, also das sind zum Beispiel Fragen, die ich mir in den 20ern wirklich auch überhaupt nicht gestellt habe. Da war für mich Familie einfach die Kernfamilie, so wie es für mich tatsächlich ja heute auch noch ist. Und das ist ja auch das Ding, ne? Ich habe mich mal mit einer Freundin unterhalten, oh, wie hat sie es noch formuliert? Die hat gesagt, sie ist sich unsicher, ob sie einen Kinderwunsch hat, aber sie hat einen Familienwunsch.
Oh.
Und das konnte ich so verstehen, weil sie auch gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob ich in dieser ganzen Kinderspielplatzwelt so, ob das alles so mein Ding ist und all dieses Zurückstecken, aber sie findet halt dieses Gefühl von Familie haben so wholesome. Und das kann ich irgendwie verstehen. Ich finde Familie auch toll. Also für mich ist ja Familie mein Bruder, meine Eltern, mein Freund, die Tochter meines Freundes. Also jeder kann sich ja auch sein eigenes Familienkonzept machen. Also man kann ja nicht nur Familie haben, wenn man Kinder bekommt. So kann man es ja auch mal sagen.
Ja, ich wollte in dem Zusammenhang nochmal kurz was sagen, weil da ja das Thema Gemeinschaft, ich will nicht alleine sein, wir Familie haben und so weiter eine große Rolle spielt. Ich habe das so empfunden, also ich Gott sei Dank nicht, weil ich hatte zufällig Glück, aber ich glaube gerade, wenn man eine junge Familie ist und gerade angefangen hat, das erste Kind ist da und man ist dann sehr lange auch alleine mit dem Kind, zwangsläufig, weil man muss dauernd seinen Busen rausholen und das Kind füttern, da kann man sehr, sehr einsam werden.
Mhm.
Da ist dann der alte Freundeskreis vielleicht gerade gar nicht so dienlich, weil der ja auch in Erwerbsarbeit ist oder in anderen Themen und so. Und da möchte ich das wirklich vollen Herzens empfehlen, da auch mal über seinen Schatten zu springen und dann meinetwegen die Frauen aus dem Geburtsvorbereitungskurs oder sonst irgendjemanden gut kennenzulernen, auch wenn die sonst nicht in das eigene Leben reinpassen würde. Mhm. Weil ich glaube, das trägt einen über diese Zeit. Das ist auch ganz schön, da lernt man mal, guck mal neue Bubbles rein. Aber ich glaube, diese Einsamkeit, das haben viele Leute gar nicht auf dem Zettel, wenn sie das Kind haben, wenn sie halt nur an dieses Familie, Gemeinschaft also, und so weiter denken.
Dass Kinderwunsch auch einsam machen kann.
Am Anfang, auf jeden Fall.
Also am Ende geht es bei der Entscheidung auf jeden Fall, glaube ich, ganz viel darum, Kompromisse zu schließen. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja, und in dem Fall würde man ja sagen, okay, gut, ne? Also ist das wirklich realistisch vereinbar? Und wenn nicht, dann wirklich zu schauen, okay, wo liegt dann die Priorität? Was ist dir dann wichtiger? Ne, so, also was wird dich auf Dauer glücklicher machen? Wohin zieht es dich auf Dauer mehr? Ja, also was ist tragfähiger, wenn du in die Zukunft schaust, so, ne, im Hinblick auf eine Entscheidung?
So, jetzt wissen wir aber alle, man verändert sich im Leben. Also mit Anfang 20 hat man vielleicht ganz andere Prioritäten als irgendwie Ende 30.
Ja, total, natürlich, ne? Und was glaube ich auch einfach wichtig ist und auch Teil der Entscheidung ist, ist, dass natürlich, so wie ich das gerade gesagt habe, ne, wir in solchen Coaching-Prozessen, wenn es um Entscheidungen geht, natürlich versuchen zu antizipieren, was ist das, was mich auf Dauer wahrscheinlich glücklich machen wird? Aber natürlich können wir das nie hundertprozentig wissen, ne? Und das heißt, in meinen Coaching-Prozessen geht es immer auch viel um die Frage, also um ein Bewusstsein darüber, dass man das jetzt entscheiden muss, ne? So, und dass es auch gut ist, das zu entscheiden, weil wenn man es nicht entscheidet und es vermeidet, dann führt das nach meiner Erfahrung nicht dazu, dass man sich so viele Möglichkeiten wie möglich offen hält, sondern eigentlich eher dazu, dass das komplette Leben blockiert ist und sich nicht weiterentwickelt, weil man eben keine keine Richtung hat, in die man geht. So gleichzeitig auch daran zu arbeiten, so an dieser inneren Resilienz und an der Fähigkeit, eben mit Entscheidungen zu leben, die man getroffen hat, selbst wenn man zu einem späteren Zeitpunkt feststellt, Mensch, mit dem Wissen, was ich heute habe und mit der Lebenserfahrung, die ich heute habe, dann würde ich mich vielleicht anders entscheiden. Das ist ja ein Teil von Erwachsenwerden, ein Teil von Reifwerden vielleicht auch, ne, dass wir bestimmte Erfahrungen sammeln und dann sagen, Mensch, hätte ich das damals schon gewusst, so. Und es geht in meinen Coachings eher auch darum, die Menschen dabei zu unterstützen, in so eine gestalterische Situation zu kommen und raus aus der Blockade zu kommen, raus aus der Angst, raus aus der Blockade hin zu, ich treffe diese Entscheidung mit all dem besten Wissen und Gewissen, was ich heute habe, und arbeite daran, dass ich damit auch gut leben kann. Ja, selbst wenn ich in 10, 20 Jahren sage, Mensch, hätte mir jetzt doch auch was anderes vorstellen können. Ne? Und daran, dass das eben nicht das Ende der Welt ist, wenn das passiert. Ja.
Also Entscheidung wohl überlegt und dann vielleicht auch mit professioneller Beratung treffen, wenn man sich so ganz unsicher ist, aber dann halt am Ende auch das Beste draus machen, weil ein ganz wichtiger Faktor bei der Entscheidung Kinder, das war, weiß ich nicht, also ich habe es ja nicht richtig aktiv entschieden, aber ich hatte auch Angst davor, dass man das irgendwann bereut, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Wie rum auch immer.
Also vor allem die Angst vorm Bereuen. Es gibt tatsächlich ganz viel Untersuchungen dazu, dass kinderfreie Menschen das tatsächlich eher nicht bereuen, so, was natürlich nicht heißt, dass es vielleicht auch Vereinzelte gibt, bei denen das so ist. Das haben wir ja aber in der Mutterschaft auch, ne? Also wir haben auch Phänomene von Regretting Motherhood. Und das ist eben einfach eine sehr große Entscheidung, die man, wie gesagt, zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach treffen muss, so. Und es geht eben dann genau darum, sich darin zu üben und eben die innere Resilienz zu stärken. Wie würde ich denn damit umgehen, wenn ich etwas bereue? Ja, und auch die Motive klar zu haben für die Entscheidung. Also zu wissen, warum habe ich mich denn so entschieden? Ne? Weil das ist natürlich die beste Vorsorge gegen Reue, wenn ich im Nachhinein zurückblicken kann und sagen kann, ja, okay, mit dem Wissen von heute hätte ich es vielleicht anders gemacht, aber damals habe ich mir das so gut angeguckt und ich habe mir XYZ irgendwie klar gemacht und unter den Voraussetzungen konnte ich nur in diese Richtung entscheiden und das finde ich wichtig und deshalb ist eine bewusste Entscheidung auch so wichtig aus meiner Sicht, ja.
Jetzt habe ich mich ja vorhin, Steffi, schon mal kurz aufgeregt darüber, dass man sich als kinderloser Mensch ja in einer Tour auch fürs keine Kinder haben rechtfertigen muss, Freundeskreis, Arbeitskollegen, Familienfeiern, Online-Dating. Da hat Sina aber festgestellt, da ist es richtig doll von Vorteil, wenn man die Entscheidung einmal ganz klar fest für sich getroffen hat, weil...
Umso klarer man sich ist, warum man das nicht möchte und dass man das nicht möchte, umso leichter es auch wird, darüber zu sprechen, das zu verargumentieren und man auch weniger tatsächlich darauf angesprochen wird. Ne? Und ich, also ich habe tatsächlich auf meiner Website, also für alle, die das interessiert, habe ich einen sogenannten Child-Free-Bingo-Guide da drin stehen. Also es ist eher ein bisschen mit zwinkerndem Auge gemeint. Ne? Also da gibt es, ich glaube, 40 oder so 40 Erwiderungen auf übergriffige Fragen stehen da drin so. Aber das ist natürlich eher die Spitze des Eisbergs, sondern die eigentliche Arbeit ist natürlich die, dass ich mir so sicher werde und so confident werde in meiner Entscheidung, dass ich schlagfertiger werde, ne? Und übergriffige Fragen einfach besser parieren kann. So.
Also das habe ich bis heute nicht so richtig gelernt, das schlagfertig werden. Es gab mal eine Situation, Steffi, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, eine gemeinsame Bekannte von uns, die hat mal was gesagt, was mich so krass verletzt hat als kinderloser Mensch. Da waren wir zu dritt und dann hat sie gesagt... Da ging es, glaube ich, um Geburt, um die Geburt eurer Kinder. Sie hat auch Kinder. Und hat sie gesagt, wer keine Kinder bekommen hat oder wer keine Kinder bekommt, kein Kind hat, der wird nie erfahren, was richtige Liebe bedeutet. Das wüsste man nur, wenn man Kinder kriegt. Und das fand ich so unfassbar verletzend. Und ich habe da so lange danach drüber nachgedacht, weil ich so dachte, ich hätte sagen müssen, willst du mir damit sagen, dass ich nie richtige Liebe erfahre oder dass ich gar nicht weiß, was Liebe ist und so weiter. Aber in dem Moment ist mir gar nichts eingefallen. Und das ist bestimmt schon 10, 12 Jahre her. Und ich wüsste heute immer noch nicht, wie ich darauf reagieren soll. Also das ist irgendwie was wirklich schwer zu lernen ist.
Ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich weiß ja natürlich, was sie meinte.
Ja, das weiß ich auch. Und ich weiß auch, dass natürlich eine Liebe zu einem Kind etwas anderes ist als die Liebe zu einem Haustier, die Liebe zu einem Partner, die Liebe zu Eltern und so. Das sind alles unterschiedliche Lieben. Aber Ich finde das schon hart, kinderlosen Menschen abzusprechen,
ja, ja,
nie wahre Liebe oder wirklich tiefe Liebe erfahren zu können.
Hast du das Gefühl, dass kinderlose Menschen auch oft als egoistisch wahrgenommen werden?
Ja.
Okay.
Ich glaube, also in meinem Fall würde ich aber auch sagen, dass ich ein Stück weit auch ein egoistischer Mensch bin, mhm, und dass auch egoistische Motive bei mir dazu geführt haben.
Ist das nicht immer egoistisch? Wenn ich ein Kind bekomme, ist es doch auch, ja, egoistisch. Ich denke doch dann nicht erstmal an den Weltfrieden und an die Rentensicherheit.
Ja, ja, wahrscheinlich. Du hast total recht. Was ja auch ein Ding ist, wenn man Kinder hat und Steffi, ich weiß, du kannst das bestätigen, dass man sich ständig für alles bewerten lassen muss. Ne? Mhm. Also du arbeitest zu früh wieder, du arbeitest gar nicht, du stillst zu lang, stillst zu kurz, du stillst mit der falschen Brust, du lässt das Kind alleine schlafen, du hast Familienbett, ja, du meldest
dich. Gestern wurde ich familienintern angeranzt, dass ich gefälligst zu normalen Zeiten arbeiten soll, wie andere Leute auch.
Von den Kindern?
Nein.
Also, oh.
Als ich um 11 noch am Laptop saß. Vielen Dank. Gar
nicht. Also Sina kennt das Thema mit der Bewertung auf jeden Fall auch von der anderen Seite, also auch von den Kinderlosen, um dahin nochmal zurückzugehen.
Gleichzeitig gibt es die Bewertung ja aber auch auf der anderen Seite und ich habe irgendwie so fast das Gefühl, es ist eigentlich ganz egal, was du machst als Frau, also ob du Mutter bist oder ob du kinderfrei bist oder was auch immer du machst, sobald das, was du machst, in den Augen von einem, keine Ahnung, wer auch immer die Gesellschaft ist, ne? Also von einem Großteil der Gesellschaft abweicht von dem, was irgendwie unauffällig ist, was sich irgendwie einfügt, wie das so sich vorgestellt wird, wie eine Frau zu sein hat. Sobald du in irgendeiner Form anders bist, auffällig bist, wirst du einfach Opfer von Bewertung und vielleicht auch, wenn du nicht auffällig bist, ja, also da, vielleicht auch dann. Also mein Eindruck ist, es ist egal, wie du wirst als Frau immer bewertet. Und irgendwann habe ich mal so gedacht, wenn man es eigentlich nur falsch machen kann, bedeutet das doch auch im Umkehrschluss, dass man es eigentlich auch nur richtig machen kann. Weißt du, was ich meine?
Der Unterschied ist nochmal bei Eltern, denen gibt man auch immer so ein schlechtes Gewissen mit. Du kannst ja mal dein dreijähriges, ja, Kind, habe ich nie gemacht, aber mit einer Dose Cola und einer Tüte Chips in Buggy setzen. Also das ist ja nicht nur einfach, dass du bewertet wirst, sondern dass gleichzeitig noch ein schlechtes Gewissen mitgeliefert wird, dass du quasi das Kind umbringst damit.
Ah, das. Und ich glaube, Eltern kriegen da noch immer noch einen guten Ratschlag mit. Das kriege ich als kinderlose Person, kriege ich ja dann selten noch einen echt guten Ratschlag
also
mit.
Also in dem Fall wäre mir ein guter Ratschlag noch lieber, weil ich wüsste es ja besser,
ja,
als man ist jetzt dafür verantwortlich, dass das Kind mit 15 übergewichtig zahnlos, mhm, sterben wird.
Wichtigste Frage. Wie können Menschen mit und ohne Kinder eigentlich befreundet bleiben? Nach Sinas Antwort würde ich da auch gerne noch, also ganz kurz was zu sagen.
Ja, das ist eine große Herausforderung auf jeden Fall. Also offen darüber zu sprechen, dass sich etwas verändern wird und das nicht zu leugnen. Ne? Also da erstmal so eine Realität reinzubringen und zu sagen, okay, wir wünschen uns das beide. Und es ist ganz klar, dass sich ganz, ganz viel jetzt erstmal verändern wird. Gleichzeitig gegenseitig Interesse aneinander zu haben, so gut das möglich ist. Ne? Und ich glaube, dass gerade in den ersten Jahren dann die kinderfreien Menschen schon auch manchmal einfach gefragt sind, mal einmal mehr anzurufen. Und gleichzeitig würde ich mir schon auch wünschen, oder was heißt, würde ich mir wünschen, wünsche ich eben Frauen, die in dieser Situation sind, dass es auch den Müttern gelingt, zu sehen, dass auch kinderfreie Frauen sich weiterentwickeln. Ne? Also so, weil es gibt häufig so diese Annahme, Mütter verändern sich in der Mutterschaft und kinderfreie Frauen, die bleiben einfach auf einem Fleck stehen. Ne? So, aber ich erlebe, dass dieses kinderfreie Leben, die bewusste Auseinandersetzung damit, wie will ich jetzt leben, was will ich jetzt machen, womit will ich mich vielleicht auch beschäftigen in meinem Leben, ne? Dass auch das so eine persönliche Weiterentwicklung und Veränderung mit sich bringt. Und ich glaube, da ist es total wichtig, irgendwie miteinander in Kontakt zu bleiben. Und ich glaube, was auch ein Faktor ist, wenn man es schafft, über diese ersten, vielleicht auch sehr anstrengenden Jahre zu kommen, es verändert sich ja auch wieder. Ne? Also ich erlebe, dass auch Mütter wieder mehr Kapazitäten frei bekommen, wenn die Kinder älter werden. So. Und ich glaube, so ein gegenseitiges Verständnis und so eine gegenseitige Offenheit dafür, dass beide ihre Herausforderungen haben, beide ihre Schwierigkeiten haben und beide Lebensmodelle ihre schönen Seiten haben, das finde ich, glaube ich, wichtig an der Stelle. Aber das ist schon nicht so easy, wie wir jetzt hier darüber reden, so im Zoom-Meeting. Ja.
Also falls Frauen zuhören oder Menschen zuhören, die gerade so vor der Entscheidung stehen und denken so, oh nein, ich habe Angst, meine Freundin zu verlieren, wenn ich kein Kind kriege oder wenn ich eins kriege. Ich finde, wir beide sind ja ein bisschen living proof dafür, Steffi, mhm, dass das sehr gut funktionieren kann. Also wir kannten uns ja schon vor deinen Kindern, vor deinem ersten Kind, logischerweise auch vom zweiten. Und unsere Freundschaft hat sich für mich, ehrlich gesagt, 0, gar nicht durch die Kinder verändert. Und das schätze ich so sehr an dir, weil ich glaube, es ist wirklich eine Herausforderung. Klar, man lebt in sehr unterschiedlichen Welten, mit unterschiedlichen Prioritäten und Sorgen. Und ich glaube, man ist dann wahrscheinlich auch immer irgendwann mal gegenseitig enttäuscht. Aber Ich schätze das an dir so sehr, dass ich einerseits immer so Teil deines Familienlebens sein konnte oder Teil auch des Lebens deiner Kinder. Also ich darf mit euch abhängen, Mario Kart zocken und Pony reiten.
Ich soll dich fragen, wann wir jetzt Mario Kart fahren gehen.
Genau.
Übrigens, gut, dass du mich daran erinnerst.
Stimmt, ja. Das müssen wir nämlich auch noch machen. Aber ich weiß halt auch, wenn ich mal ein Erwachsenengespräch brauche und Zigaretten und Alkohol oder es gibt einen sogenannten Notfall und ich brauche deine Hilfe, dann war das auch immer möglich. Also das hast du wirklich ausnahmslos immer möglich gemacht. Oder du und der Kindsvater, der hat da ja auch mit zu tun, einzuspringen und so. Also und das ist für mich als kinderlose Seite irgendwie total wichtig, dass man einerseits teilnehmen kann am Leben mit Kindern, aber dass es auch noch eine Freundschaft ohne Kinder gibt. Im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Amen. Also das ist möglich und ihr kriegt das auch alle hin. Das möchte ich. Das ist doch ein friedlicher
Schluss. Du weißt, dass ich jetzt angemessen gerührt bin und dass daraufhin auch mein Monitor hier gerade abgestürzt ist. Ja. Also zum einen bin ich vielleicht auch einfach schon so alt, dass ich einfach eine gewisse Selbstverständlichkeit, was das Kinderkriegen anbelangt, an den Tag lege. Bin noch nicht so durch Instagramisiert gewesen, als ich diese Kinder bekommen habe und halte ein vernünftiges Erwachsenenleben auch immer noch für sehr wichtig. Mhm. Zum anderen, falls ihr das so handhaben wollt wie Anne und ich, es gibt eine wichtige Regel, labert nicht immer nur mit eurem Scheiß die andere Person voll. Mhm. Also man kann mal einen kleinen Einblick geben, aber letztendlich will niemand wissen, wie im Detail es gerade aussieht, wie mit dem Trockenwerden.
Ja, oder andersrum, wie mit welchem Typen man genau beim Online-Dating jetzt schon oft hin und her gespielt hat.
Nee, das interessiert mich schon. Ah, also da bin ich ganz offen, weil das ist ja eigentlich auch mal eine ganz schöne Auszeit aus diesem Elterndasein. Also da bin ich immer offen.
Ach, es waren goldene Zeiten für dich, als ich noch online gedatet habe.
Absolut, also das will ich an dieser Stelle auch sagen. Gut, und eine Sache möchte ich auch noch sagen.
Ich wollte noch Danke Sina sagen.
Danke Sina.
Und jetzt darfst du deine Sache sagen.
Genau, ich habe nämlich auch gelesen, dass die Sorge, die viele Leute haben, oder Frauen haben, die vor so einer Entscheidung stehen, dass das die Angst ist, die Autonomie zu verlieren, also nicht mehr selbstbestimmt leben zu können. Und das kann ich ja sagen, so ist es dann auch.
Ja.
Aber nur 18 Jahre lang. Richtig.
Und ihr wisst
also man ist einfach nur 24/7 einfach nur fremdbestimmt, so ist es, aber man gewöhnt sich daran.
Aber ihr müsst wirklich überlegen, 18 Jahre, zack, die vergehen wie im Flug. Guck mal, vor 18 Jahren war 2008.
Ja, guck.
Es war doch quasi gestern, ein Wimpernschlag.
Und das ist das Fazit.
Also eigentlich stehen wir in Sachen Kinderbetreuung gar nicht so schlecht da. Elternunterstützung ist auch ganz gut. Es sei denn, ihr seid alleinerziehend und der andere Elternteil gives a fuck. Das ist ein immenses Armutsrisiko. Darauf kommen wir ein anderes Mal zu sprechen. Es gibt eine Riesenlücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Aber multiple Krisen hin oder her. Die Zeiten waren schon mal schlechter. Lebenserwartung, Versorgung, Wohlstand. Heute geht es uns so gut wie nie. Und zurück in die 50s, das funktioniert leider nicht. Frau macht Kinder- und Bügelwäsche fertig, Mann Außendienst. Darauf lassen sich die Frauen heute statistisch einfach gar nicht mehr ein. Vorsicht vor der Teilzeitfalle. Und Care-Arbeit, Boys, das muss man lernen. Also früh da mal reinarbeiten, wo ist die Matschhose, wie heißen die besten Freunde der Kinder. Da muss man sich wirklich langsam rantasten, das geht nicht von heute auf morgen. Und für alles andere ruft mich an.
Das Gefühl zur Frage, ob man Kinder will oder nicht, das darf sich auch verändern. Das kann ruhig hin und her gehen. Wenn das so ist, hat das nichts Schlimmes zu bedeuten. Aber es hilft immer, sich einmal so richtig bewusst damit auseinandergesetzt zu haben. Mit sich selbst, mit Partnerin, Partner oder halt mit einer professionellen Beratung. Ein paar Fragen, die ihr euch schon mal stellen könntet, sind laut Sina zum Beispiel, was sind meine grundlegenden Bedürfnisse, was sind No-Gos, welche Werte sind mir wichtig, wie stelle ich mir Familie überhaupt vor, gehört da ein Kind dazu, falls nicht, wie stelle ich es mir sonst vor und so weiter. Es wird einem ja relativ oft gesagt, du musst das ja nicht jetzt entscheiden, lass das doch auf dich zukommen. In Teilen stimmt das auch, aber zum einen ist bei uns Frauen natürlich auch das Alter ein Faktor. Und Sina sagt, wenn man das so rauszögert, eine Entscheidung zu treffen, blockiert man damit auch ein Stück weit das Vorankommen im eigenen Leben. Also egal in welche Richtung, man hält sich dann so ein bisschen selber auf. Die Angst vorm Bereuen haben viele. Regretting Kinderlosigkeit, Regretting Motherhood oder Parenthood, die kann einem auch keiner nehmen, aber man kann da laut Sina besser mit umgehen, wenn man das einmal bewusst entschieden hat, dann hat man die Gründe für diese Entscheidung eigentlich immer parat, aber natürlich, diese Gefühle zum Thema können natürlich 15 Jahre später auch ein bisschen anders sein. Wobei eine bewusste Entscheidung auch hilft, ist übrigens, sich sicherer zu fühlen, wenn einmal wieder Menschen übergriffig nach dem Familienstand fragen, weil man auch dann die Gründe eher parat hat, was natürlich nicht bedeutet, dass die irgendjemanden auch nur einen Scheiß angehen. Und Good News, bewertet werden wir am Ende alle, entweder fürs Muttersein oder für die Entscheidung, keine Mutter geworden zu sein oder Vater. Wobei, sorry, also eigentlich kann man Männer da rausnehmen, weil auf die trifft es deutlich seltener zu. Es sind dann schon leider am Ende meistens die Mütter oder die Frauen, die für die Entscheidung bewertet werden. Doof, jetzt ende ich mit so schlechten, mit so einer schlechten Sache. Dann sage ich hinten raus auch, wenn ihr sonst Fragen habt, ruft Steffi an.
Absolut, das ist gar kein Problem.
Bitte,
ich bin Tag und Nacht erreichbar, denn ich bin Tag und Nacht wach. Und jetzt?
Ich schlafe gerne 8 Stunden.
Holen wir Arne wieder mit einem Thema ab.
Ach ja, sorry, das war für mich schwer.
Na, aber ist doch schön. Da haben wir mal, weißt du, es ist ein Wechselbad der Gefühle. Beim nächsten Mal kannst du dich richtig reinknien, da halte ich die Klappe. Denn es ist wie folgt.
Ja.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Mit einer Mischung aus unangebrachtem Stolz und völlig angebrachter Scham möchten wir hier feierlich verkünden, dass wir die ersten Mitarbeiterinnen des Norddeutschen Rundfunks sein werden, die eine Rechnung einreichen mit dem Betreff Brazilian Waxing.
Aber Steffi, was wenn nicht? Also was wenn wir nicht die Ersten sind?
Könnte tatsächlich sein. Vielleicht gibt es ja auch so das ein oder andere Format,
ja,
bei dem sowas im weitesten Sinne zum Posten Maske und Kostüm gehört. Wobei, immer wenn ich mich mit älteren Mitarbeitern unterhalte, da gab es glaube ich schon mal schlimmere Betreffzahlen.
Als Brazilian Waxing. Oh, da hatte Carlo doch bestimmt auch damals
gute
Geschichten,
oder? Ich gehe mal davon
aus. Oder?
Ja, davon
gehe ich. Bei Carlo stand vielleicht sogar mal Brazilian Waxing drauf. Ja,
warum denn auch nicht?
Ist nicht auszuschließen.
Es war eine lange Nacht.
Ja.
Der eine oder andere Schaubudenbagger wurde gekippt. Da wird ja wohl auch das eine oder andere Abenteuer noch hinten dran gewesen sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, also wir wissen es nicht genau. Wir vermuten das nur. Fakt ist, in der nächsten Folge geht es um Intimbehaarung. Und da lass uns natürlich nicht zweimal bitten und machen eine kleine Reportage. Ich bin auch schon in der Vorbereitung.
Ja, ich im Prinzip auch. So gibt ja nur eine Art, wie man sich vorbereiten kann. Es kommt beim Thema Intimbehaarungstrends ja irgendwie auch keiner mehr hinterher. Soll das alles weg? Soll das alles bleiben? Soll man rasieren, waxen? Soll man da mit so einer weihnachtlichen Ausstechform unter die Dusche und so künstlerisch drumherum rasieren?
Ja, weiß ich gar nicht. Gibt das ein Versprechen auf Sex ab, Anne? Ich finde die Begrifflichkeit Landebahn so ekelhaft. Ja,
das gab es auch mal, ne? Also auch das werden wir mal nachfragen, ob das noch ein Ding ist, wieder ein Ding sein wird. Wir kratzen aber auf jeden Fall nicht nur mit einem Eimerrasierer an der Oberfläche des Themas, sondern wir beleuchten das natürlich journalistisch präzise, nämlich auch den kulturellen, historischen Werdegang von intimen Behaarung. Und uns ist natürlich bewusst, ich muss es einmal sagen, uns ist natürlich bewusst, dass unser Waxing-Studio-Besuch jetzt keine Mars-Mission ist. Da hat wahrscheinlich jeder zweite von euch eine Stempelkarte. Aber wir wollen halt auch mal hin. Mein Gott, lasst uns doch.
Das ist ein Rechercheformat.
Das ist ein Rechercheformat.
Ah, NDR, genau. WDR, Süddeutsche Zeitung. Die haben darauf gewartet, dass wir da mal uns waxen. Das ist auch mein erster Besuch in einem Waxing-Studio. Und was mich jetzt schon freudig erregt, ist die Tatsache, das habe ich letztlich erst von euch erfahren, dass man ja auch an Stellen sich waxen lassen kann, wo ich gar nicht wusste, dass es da Haare gibt. Ja, das war mir nicht bewusst.
Na klar, es gehört alles dazu.
Das im nächsten Waxikon.
Oh, witzig, da habe ich überhaupt nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Lustig.
Da, guck mal.
Für eine Mutter von 2 Kindern bist du richtig witzig.
Ey, weißt du was? Hoffentlich hört das keine der Erzieherinnen oder so von denen. Da so eine Lehrerin oder so sagt dann, und wie war es denn bei deiner Mutter im Waxing-Studio?
Ach, das meinst du jetzt? Ich dachte, für die Kinder, die werden das wohl leben. Nein, ich dachte die ganze Folge übers Muttersein.
Nein.
Aber dir geht's ums Waxing.
Ja.
Ja, die Frage ist, wofür schämen sich deine Kinder mehr, dass die Mutter ins Waxing-Studio geht oder dass sie beim Wildcampen in Brandenburg fast ihre eigene Pisse getrunken hat? Ich bin mir unsicher.
Ich würde es auf jeden Fall sehr begrüßen, wenn Sie meine Kinder unterrichten. Sagen Sie einfach mal nichts. Danke.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.